ARD Sounds.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir begrüßen Sie zu einer weiteren Ausgabe von Barbory und Rakers. Mein Name ist Judith Rakers und mir gegenüber
Ariana Barbory. Wir treffen uns hier nämlich jeden Freitag und stellen uns die Frage, was war los gewesen?
So, meine Lieben, jetzt mal gerade hinsetzen, einmal in die Hände geklatscht, tief durchatmen, nochmal einen Schluck Wasser trinken. Los geht's hier mit Barbory und Rakers. Was war los gewesen?
Ja.
Hallo Judith.
Du, ich muss vor allen Dingen ein bisschen Wasser trinken, weil mein Mund so verklebt ist. Weil wir haben
lecker.
Hier im Podcast-Studio so, ich sage es nicht die Marke, aber es sind so bunte, gummiartige, joghurtartige Süßigkeiten. Und die stehen jetzt vor mir. Ich finde, die schmecken sehr nach Süßstoff, aber sie sind halt irgendwie auch lecker. Und ich kann nicht aufhören, sie zu essen, weil ich habe mit einem angefangen. Es ist fürchterlich bei mir. Ich möchte da irgendwann mal eine Art Selbstdisziplin bei mir wirklich entdecken oder ins Leben rufen, wie auch immer, dass ich mal nach zwei oder drei von diesen Dingern dann aufhören kann. Ich kann es nicht und ich frage mich, in welchem Shaolin-Kloster lernt man es?
Wir haben vor ein paar Folgen über Sammelleidenschaft gesprochen. Vielleicht ist
ich sammle Kalorien.
Du sammelst Essen in deinem Magen, Magen-Darm-Trakt.
Ich habe eine ganz große Sammelleidenschaft. Ja. Ich sammle Kalorien.
Aber ist doch schön, eine alte Leidenschaft wieder neu entdeckt. Ja, Judith, ich sag mal, was ist so los gewesen? Was steht an? Was geht ab?
Oh, ich bin ehrlich gesagt gerade im Garten viel unterwegs.
Gerade sitzt du mit mir im Tonstudio.
Ja, das stimmt. Aber jetzt so letzte Woche war ich viel im Garten, muss ich sagen. Weil jetzt geht's wieder so richtig los.
Der Frühling, der Sommer kommt.
Richtig, die Kartoffeln mussten in die Erde. Ja,
warte mal
so bis zum 20.04.
Wie bringst du eine Kartoffel in die Erde? Sind das kleine Samen, aus denen dann die Früchte werden?
Wirklich? Nein. Du nimmst Pflanzkartoffeln, also Saatkartoffeln. Und die lässt du so ein bisschen vorkeimen am besten, Anfang April, dass die so Mitte April schon so kleine Mini-Keime entwickelt haben.
Ach, du pflanzt eine Kartoffel ein?
Du pflanzt eine Kartoffel ein,
genau.
Und dann habe ich mich anfangs auch, als ich angefangen habe mit Home Farming, gefragt, ja, jetzt eine Kartoffel, kann ich einfach aus dem Supermarkt mir jetzt eine Kartoffel holen und die
Kannst
in die Erde legen?
Auf Rügen jemand aus der Fußgängerzone nehmen?
Was? Du spinnst wohl.
Eine Kartoffel.
Nein, das sind alles ganz hübsche Rhabarber, die da rumlaufen, ganz bunte, auf Rügen.
Nein, die Deutschen nennt man doch Kartoffeln.
Ja, aber...
Das hat aber lange jetzt
gedauert.
Ich glaube,
nur in sehr despektierlichen Zusammenhängen, oder?
Du bist auch eine Kartoffel.
Nein, ich musste gerade an die ganzen Windjacken denken, die da jetzt so zu sehen sind. Die sind sehr bunt. Rot und gelb und blau. Ist wie so ein buntes Rhabarber- oder Mangold-Spektakel, was
alle
sich da abspielt.
Die Paare im Partnerlook?
Auch, manchmal. Finde ich aber ganz niedlich, muss ich sagen.
Ja.
Aber zurück zur Kartoffel. falls du das wissen möchtest, du könntest theoretisch auch eine aus dem Supermarkt nehmen, aber es kann sein, dass die nicht gut keimt, weil die oft mit so Keimhämmern behandelt wurden, weil das ja nicht gut ist, wenn sie keimen, weil du sie ja nicht mehr gut verarbeiten kannst zum Kochen. Und eigentlich gehst du ja in den Supermarkt, um dir was zum Kochen zu kaufen. Deswegen ist es besser, du holst die richtige Saat- oder Pflanzkartoffeln, das ist das Gleiche, hat nur einen anderen Namen. Das kann man bestellen im Internet bei verschiedenen Anbietern zum Beispiel oder sich auch aus der Gärtnerei holen. Manchmal gibt es auch im Baumarkt auf so Aktionstischen. Und dann lässt du die vorkeimen. Genau, auf dem Kartoffelwühltisch. Und dann musst du so einen kleinen, kleinen Graben buddeln. Da legst du die dann rein mit einem gewissen Abstand. Und dann buddelst du die wieder zu. Und wenn die dann rausgewachsen sind, so ein bisschen, da kommt so eine Pflanze, wächst da raus mit Blättern. Ich wusste das auch alles nicht, bevor ich angefangen habe. Dann buddelst du das wieder zu. Das nennt sich Anhäufeln. Dann wächst es wieder raus. Dann buddelst du es wieder zu. Und das musst du so mindestens zweimal machen, dieses Anhäufeln, damit die Kartoffel richtig schön tief in der Erde liegt und kein Licht abbekommt. Und dann wird aus einer Kartoffel unten in der Erde werden 10 bis 15 neue.
Wirklich?
Ja, diese Pflanze, die da groß wird, die wird so, ja, bestimmt so, kann ich so gut schätzen, aber wie groß war die? Also
1,50?
Ich würde mal sagen, so einen Meter hoch wird die.
Oh, ja.
Das ist eine sehr hübsche Pflanze mit vielen grünen Blättern und die kriegt auch so ganz hübsche Blüten. Und dann irgendwann im Sommer wird die ganz braun und du denkst, oh Gott, eine schlimme Krankheit ist über meine Kartoffelpflanzen hinweggefegt und jetzt sind sie alle ganz braun und schlecht, meine armen Kartoffeln, aber es ist nur das Zeichen für, jetzt kannst du unten ernten. Also wenn es oben braun wird und unansehnlich, kannst du unten die Kartoffeln rausholen.
Und sag mal, angenommen, wir befinden uns in der Apokalypse und die Welt ist dem Untergang geweiht und dann funktioniert ja die Wirtschaft und so alles auch nicht mehr. Und dann kommt die Menschheit auf die Idee, wir können ja noch schnell die Kartoffeln anpflanzen, daraus mehr machen, damit wir uns noch ernähren können. Und dann fragt man so in seinem Kiez, in seinem Bezirk nach, so, hat einer von euch noch eine Kartoffel? Nee, keiner hat mehr eine Kartoffel. Ist dann die Kartoffel ausgestorben und weg, weil niemand mehr eine Kartoffel hat, kann man nur neue Kartoffeln nur ziehen, wenn man noch eine alte Kartoffel irgendwo rumliegt.
Das wäre schlecht, ja. Und das ist ja auch schon passiert bei ganz viel Saatgut, dass es einfach das ausgestorben ist, weil es keiner mehr angepflanzt hat. Also es ist auch ein großes Problem im Saatgutbereich tatsächlich. Dass ganz viele historische Sorten, alte Sorten nicht mehr da sind. Ja, das gibt's noch. Nee, weil die einfach dann unwiederbringlich, das ist wie bei den Tieren, also Artensterben, unwiederbringlich dann einfach weg sind. Ja, das ist für immer verloren. Gibt es auch im Saatgutbereich dieses Problem, aber wir haben, glaube ich, im Moment noch sehr viele Kartoffeln auf der Welt und sehr viele Sorten. Aber ich könnte dich ernähren. Also wenn das ausbricht.
Okay, komme ich zu dir.
Ja, das war ja auch in allen Kriegen so, dass die Stadtbevölkerung, Berlin und so, natürlich ein Problem hatte, weil sie komplett angewiesen war auf Lieferketten, die funktionieren und so. Und auf dem Land war es dann immer, also die Leute hatten weniger Hunger zu leiden oder gar keinen Hunger zu leiden. Und deswegen kann ich dir nur sagen, wenn, also im unwahrscheinlichen Fall einer absoluten Apokalypse, die Menschheit aber überlebt, und das ist ja das Unwahrscheinliche, weil diese absolute Apokalypse werden wir wahrscheinlich nicht mehr überleben bei den Waffensystemen, die es da im Moment gibt, dann könntest du zu mir kommen nach Rügen und ich könnte dich mit Kartoffeln und den anderen 60 bis 70 Gemüse- und Obstsorten aus meinem Garten versorgen. Das ganze Jahr.
Stell dir mal vor, es ist Krieg und Totschlag überall auf der Welt und dann sieht man so, Kamera schwenkt zu uns rüber nach Rügen.
Wie wir da sitzen und uns die Backen vollstopfen mit den leckersten Sachen.
Reggae-Musik, wir liegen im Garten in der Hängematte, deine Pferde rennen so um uns rum und du hast uns irgendwie so einen Rhabarber-Shake gemacht und dann essen wir Kartoffelsalat erstmal schön. Ja. Aber nicht mit Mayonnaise.
Aber ich habe dir ja auch gesagt, also das ist ja, ich versuche ja zu motivieren, seitdem ich das mache, auch andere zu inspirieren und ich habe dir ja auch schon gesagt, du hast ja so einen ganz kleinen Garten, bei deiner Wohnung, bei deinem Häuschen, mitten in Berlin. Da könntest du auch anbauen. Und jeder, der auch einen kleinen Balkon hat, den kann man ganz toll bepflanzen mit richtig schönen Sachen, die auch hübsch aussehen und die du trotzdem essen kannst. Und
aber
du
kannst sogar auch lassen.
Ja, aber. Aber dann verpasst du was. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Nein, es ist überhaupt nicht viel Arbeit. Guck mal hier, Matze, der hat ja auch ein bisschen angepflanzt hier vor dem Studio. Hast du es mitbekommen?
Hat der angepflanzt.
Nee, der hat sich von mir Gemüsesorten mitbringen lassen, die sich gut eignen für so einen Pflanzkasten. Hast du es nicht mitbekommen?
Doch,
hat letzten Sommer
wurde geklaut dann.
Hat der hier Pflanzkästen aufgestellt und wir haben die dann besät mit Samen und dann ist da Salat gewachsen und Mangold und eine mexikanische Minigurke und hier alle, die hier in diesem Studio gearbeitet haben und die in ihrem ganzen Leben noch nie gesehen haben, dass irgendwas aus einem Samen wächst. Weil sie es nur aus dem veganen Biomarkt um die Ecke kennen, dem Hippen, waren völlig aus dem Häuschen, dass hier was wächst. Und dann war leider aber irgendwann der komplette Pflanzkasten weg, weil ihn einer geklaut hat. Und er ist bis heute nicht wieder aufgetaucht. Also ich sage dir, wenn du es probieren würdest, ich glaube, du hättest Spaß daran.
Meinst du, Matze war in der Zeit so auf so Berliner, so hippen Medien-Event und hat gesagt, hallo, ich bin Matze und ich habe eine mexikanische Minigurke?
Ich weiß nicht, ich glaube...
Aber dann hat er auch so mit den Augenbrauen noch so gezuckt.
Entschuldigung,
hallo.
Ich stell's mir gerade vor.
Mein Name ist Matze Hilscher und ich habe hier eine mexikanische
Minigurke. Wenn er da steht mit seinem geringelten Oberteil.
Ach so, das Oberteil ist geringelt. Ich war mir gerade nicht sicher, was da geringelt ist.
Und ich habe eine mexikanische Minigurke. Oh, schön, ja.
Sie ist geringelt.
Oh Mann. Ja, also insofern, um deine Frage zu beantworten, bei mir ist gerade Garten, weil jetzt gerade März, April und Mai sind die wichtigsten Monate, um dich das ganze Jahr über selbst zu versorgen. Und das ist deswegen im Moment bestimmt das so mein Alltag. Und bei dir?
Ja, warte, noch eine abschließende Frage. Ja? Ich habe Kartoffeln soll man ja kühl und dunkel lagern, ne? Mhm. Deswegen bewahre ich sie in meiner Seele auf. Nee, aber ich habe im Schrank... Ich habe im Schrank so eine Kiste, wo die reinkommen.
Ja. Ich habe Angst. Ich habe Angst vor allem, was du jetzt sagen wirst.
Nee, da kommt nichts Schlimmes. Und ich habe nämlich eine inhaltliche Frage an dich, die mich auf eine Art irgendwie beruhigt, weil ich jetzt das Gefühl habe, wenn ich bei dir richtig zugehört habe, weil ich vergesse manchmal, dass die Kartoffeln da sind und dann keimen die nämlich. Heißt es, dass ich immer gute, bio, ungespritzte Kartoffeln habe, wenn da Keime rauskommen? Oder heißt es, dass ich einfach einen unhygienischen Haushalt habe?
Nee, es hat mit Bio und nicht Bio jetzt nichts zu tun. Ach, das ist ja die Anbauart.
Wie
aber
gespritzen, dachte ich, weil du meintest...
Ja, die werden teilweise, auch nicht alle wahrscheinlich, aber mit so Keimhämmern behandelt, dass die halt nicht so gut keimen und nicht so schnell
aber
keimen.
Aber sind die dann nicht mit Keimhämmern behandelt?
Möglicherweise. Oder sie wären schon, haben trotzdem Keimhämmer, aber ich weiß ja nicht, wann du die da findest mit den mit dem Keim. Ja, siehst du, weil normalerweise ist es so, wenn du so Anfang April sie zum Vorkeimen rausholst, dass sie dann so innerhalb von 10, 14 Tagen schon einen Keim entwickeln. Und es kann natürlich sein, dass die auch mit Hämmern behandelt wurden und dass es dann eben irgendwie, keine Ahnung, 4 Monate gedauert hat oder so. Ich weiß nicht. Damit kenne ich mich nicht so gut aus, mit Keimhämmern, weil ich bespritze meine Kartoffeln ja nicht mit Keimhämmern.
Judith, meinst du, wenn die Landwirte das machen, dann stellen die sich vor so ein Kartoffelfeld und die Kartoffeln wachsen so gerade vor sich hin und dann stehen die Landwirte und sagen dann, stopp, Hammer-Time. Und dann spritzen die den Wachstumshämmer darauf.
Ich weiß nicht, wie die
Konntest
das machen.
Konntest du mir folgen? Du lachst viel zu wenig für den guten Gag.
Nee, weil ich gerade wirklich überlege, wie die das machen.
Na so, stopp, Hammer-Time. Dann sprühen die.
Nee, und ich glaube, es ist auch gar nicht schlimm. Also man muss sich jetzt keine Sorgen machen, dass da vielleicht Keimhämmer drauf sind. Es ist halt nur so, wenn du sie selber anpflanzen möchtest, ist es halt blöd, wenn dann Keimhämmer drauf ist. Weil dann holst du sie raus, weil in den Büchern steht, hol sie raus Anfang April. Und dann guckst du Mitte April, willst sie anpflanzen, es ist noch kein Keim da. Und dann tust du sie in die Erde und es entwickelt sich immer noch kein Keim. Und dann Wochen später, wenn bei anderen eben schon die Pflanze da ist, hast du immer noch keinen Keim. Und das ist halt dann blöd, weil dann wird es wahrscheinlich nichts mit der Kartoffel. Und deswegen ist es besser, sich so richtige Pflanz- oder Saatkartoffeln zu holen. Man kann es aber auch mit normalen probieren.
Keimneid hat man sonst, Kartoffelneid. Wenn man dann bei den Nachbarn links und rechts sieht, wie gut es da schon läuft.
Da du ja keine Ahnung hast vom Gemüseanbau und diese auch nicht entwickeln möchtest, obwohl ich wirklich seit Monaten und Jahren auf dich einrede, es mal zu probieren.
Das stimmt.
Bist du auch jemand, der unter Pollenallergie leidet, der also eigentlich auch gar nicht in die Natur gehen möchte im Frühling?
Jetzt pass mal auf. Ich bin ja schon früh in meinem Leben, also was heißt natürlich schon früh, ich habe einfach in meinem Leben früh mitbekommen, dass es sowas wie Heuschnupfen und Pollenallergie gibt. Mhm. Wobei ich, aber da kommen wir gleich zu, Heuschnupfen wirklich eine Frechheit finde, das so zu nennen, weil das klingt wie so, putz mal die Nase, dann geht's auch wieder. Und ich habe das aber genau, wahrscheinlich auch wegen des Namens, immer so empfunden. Ne? So Heuschnupfen heißt so, haki, ja, dann so schnäuz einmal aus und dann kannst du wieder rausgehen. Und ich habe im Laufe der letzten Jahre Freunde und Freundinnen, ich weiß nicht, wo die plötzlich herkommen, aber auf einmal hat irgendwie gefühlt jeder Zweite in meinem Umfeld eine Pollenallergie oder Heuschnupfen. Und mir ist jetzt erst in den letzten Jahren klar geworden, wie krass einschneidend das ist. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Also diese, hast du das?
Ich?
Ja.
Pollenallergie?
Ja. Nee. Diese roten, geschwollenen Augen, das juckt die ganze Zeit. Alles ist im Hals zugeschwollen, kribbelt und juckt im Hals. Man wird sich am liebsten kratzen. Teilweise gehen die Leute nicht raus oder gucken in der App, wann ist Pollenflug. Dann verabreden die sich und dann sagen sie Verabredung, ich kann nicht rauskommen, die Pollen fliegen. Komm zu mir nach Hause, aber ich kann die Tür auch nicht aufmachen, sonst kommen die Pollen rein.
Ja.
Das war mir vorher nicht klar und ich finde das wirklich einschneidend. Ich finde wirklich deswegen das Wort, also den Begriff Heuschnupfen eigentlich eine Frechheit, weil ich jetzt im Freundeskreis sehen musste, was für krasse Auswirkungen das hat. Und es tut mir wirklich leid, muss ich echt sagen.
Ja, mir tut das auch leid. Es gibt ja auch Menschen, die eine Tierhaarallergie haben, die aber Tiere ganz toll finden und auch sehr gerne mit welchen zusammenleben würden. Also zum Beispiel die, alle meine Männer, die ich so hatte in meinem Leben, haben irgendwie eine Katzenhaarallergie gehabt oder entwickelt. Und ich habe mich am Ende immer gefragt, ob es vielleicht eine Allergie gegen mich ist.
Bist du vielleicht auch ein kleines Samtpfötchen? Naja, oder Judith, wenn ich jetzt von mir auf die schließe, das ist jetzt natürlich sehr subjektiv, aber wenn ich ein Mann wäre und ich wäre...
Ich habe auch jetzt wieder Angst vor dem, was du sagst.
Wenn ich ein Mann mit einer mexikanischen Mini-Ringelgurke wäre und ich möchte meine Gurke in... Nein, okay. Und wir lernen uns kennen und ich würde die Beziehung
gepflegte
gerne...
Gepflegte Unterhaltung ist das hier übrigens. Gepflegte, niveauvolle Unterhaltung.
Ich möchte unsere Beziehung gerne vertiefen. Deine und meine. Und dann kriege ich mit, dass du 3 Katzen hast.
Hätte ich spontan auch eine Katzenhaarallergie.
Also wirklich. Dann würde ich sagen, oh, das ist ja ganz blöd, kann ich nicht zu dir kommen. Weil ich habe keine Allergie, aber ich mag leider keine Katzen.
Guck mal, hast du mal eine Sache gemein mit Donald Trump? Der Frauen mit Katzen auch immer als, wie hat er immer, Crazy Cat Ladies bezeichnet hat.
Wegen Taylor Swift.
Ja, muss er
auch. Ich habe auch nicht so große Hände, das habe ich auch mit ihm gemeinsam.
Und nicht so ein orangenes Gesicht, das hast du auch mit ihm gemeinsam. Und offensichtlich hast du auch ein Gehirn, das hast du. Also da ist auch ein großer Unterschied zwischen euch beiden.
Das mit den Katzen, also ich könnte mir vorstellen, dass das auch vorgeschoben war.
Nee, glaube ich nicht. Nee, das war dann immer so, dass die da wirklich auch dann natürlich drunter gelitten haben und die wollten aber auch jetzt nicht irgendwie gehen. und die Beziehung beenden. Und die haben sich auch nicht getraut, mich zu bitten, dass die Katzen doch gehen müssen, weil natürlich klar ist, dass ich meine Katzen ja nicht ins Tierheim gebe, nur weil der Mann an meiner Seite eine Allergie entwickelt. Da muss es dann andere Lösungen geben. Und ich sage ja immer nicht, in welcher Konstellation ich jetzt lebe. Also viele denken ja auch immer, ich bin seit so und so vielen Jahren jetzt schon ganz allein und lebe nur mit Katzen. Das kann so sein, das muss aber nicht so sein, weil ich halt, das wissen wir nicht, weil ich darüber aus bestimmten Gründen nicht mehr sprechen möchte. Aber ich sage dir, also wenn da jetzt jemand an meiner Seite wäre, der eine Katzenallergie entwickelt hätte, dann müssten wir da Lösungen finden, weil ich kann die Katzen natürlich nicht ins Tierheim geben.
Und ich muss sagen, das finde ich eine ganz krasse Vorstellung, weil als ich schwanger war und ein Kind sich auf den Weg machte, haben mein Freund und ich darüber gesprochen, weil der Fall ist ja auch, also weiß jetzt nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeiten sind, ich kenne mich mit Zahlen eh nicht aus, aber es gibt auf jeden Fall eine, egal wie klein sie jetzt ist, dass unser Kind, also das Baby, allergisch gegen Hundehaare ist. Das kann vorkommen, ist jetzt bestimmt nicht bei jedem zweiten Baby, aber es kann passieren. Und wir haben uns drüber unterhalten, was wir dann machen, weil natürlich war für uns beide, aber für meinen Freund noch mal ein bisschen doller, nee, für uns beide, klar, dass wir unseren Hund nicht weggeben.
Ja.
Aber was machst du denn? Weil wir haben kein Familienmitglied, was entweder die Beziehung zu Hunden, also meine Mutter hat zum Beispiel eher Angst vor Hunden, oder wir haben auch niemanden, der jetzt so einen großen Hund dann aufnehmen könnte.
Ich hätte den aufgenommen.
Leben reinpasst. Wirklich?
Ja, ich hätte den aufgenommen.
Meinen riesigen Balou.
Ja.
Wirklich?
Ja.
Aber der ist richtig high maintenance. Also
ja, I know. Ich hätte den aufgenommen.
Mhm. Und was hättest du gemacht, wenn du auf Reisen, auf deinen Drehreisen gewesen
wärst? Ja, dann hätte ich, deswegen habe ich ja keinen Hund, weil ich hätte unglaublich gerne einen. Ich bin ja mit einem aufgewachsen, weißt du, wie Mowgli im Dschungelbuch bin ich mit so einem Hund aufgewachsen. Ich hätte sehr, sehr gerne einen, aber ich weiß nicht, wohin damit, weil jetzt gerade wieder in Lappland. Ich mache dieses Jahr noch zwei andere Reisereportagen. Ich bin viel beruflich unterwegs.
Aber
ich muss nach Bremen zur Talkshow.
Lappland passt, weil es ist ein Labrador.
Stimmt, den hätte ich mitnehmen können.
Ja.
Ja. Nein, aber wenn ich jetzt quasi dir für ein paar Monate hätte damit helfen können.
So, nee, doch nicht ein paar Monate, Judith.
Für immer.
Hey, natürlich, wenn das Baby eine Allergie hat, was willst du denn dann ein paar Monate
ja,
nehmen?
Ja, aber ich glaube tatsächlich auch, dass, ich kenne Balou und ich mag ihn total gerne. Ich glaube, wenn es da ein Problem gegeben hätte und du hättest wirklich nicht gewusst, wohin damit, dann hätte ich ihn genommen.
Aber du hast es, glaube ich, falsch verstanden, weil ich meine nicht ein paar Monate. Ich meine
für immer, ja. Jetzt habe ich es verstanden, aber ich hätte ihn dann auch für immer genommen. Wenn du nicht gewusst hättest, wohin damit, hätte ich ihn aufgenommen, weil ich ihn schon kenne und liebe. Und natürlich kann man dann sagen, dann kannst du ja auch ins Tierheim gehen und da auch 800 Hunde aufnehmen, weil die warten ja auch auf jemanden. Das stimmt, aber die kenne ich ja noch nicht.
Ah, ja.
Aber wenn, weißt du, wenn Balou jetzt ein Problem gehabt hätte und hätte da und hätte den abgeben müssen und dann wäre, dann müssen wir ihn ins Tierheim bringen, hätte ich den genommen.
Ja, und
hätte ich das irgendwie
das
möglich
schön
gemacht.
Zu wissen, ich werde es im Hinterkopf behalten,
kannst
falls
du auch?
Er mir mal wieder auf den Sack geht.
Ja.
Aber das Problem Nummer zwei, und das war das viel größere, mein Freund und ich haben uns darüber unterhalten und haben halt gesagt, es fühlt sich an, als würde man sagen, ja, was machen wir jetzt mit Oma oder irgendwie mit unserer Schwester oder sowas. Die geben wir ja auch nicht irgendwie, weiß ich nicht. Also so fühlt sich das ja an. Ja, das ist ja nicht einfach nur ein Hund im Sinne von, der ziert unseren Teppich und es ist irgendwie ganz nett, mit dem spazieren zu gehen, sondern alle, die ein Haustier haben, die werden das wissen, das ist ja ein Familienmitglied.
Absolut.
Und du kannst ja nicht nach mehreren Jahren... Das geht ja nicht. Selbst wenn ich wüsste, er hätte, glaube ich, sein allerbestes Leben. Wahrscheinlich hätte er bei dir noch ein viel besseres als bei uns, weil er bei dir viel in der Natur wäre und sehr artgerecht gehalten würde, wie ein kleines Mini-Pony mit sehr viel Freilauf und so. Aber trotzdem wäre er nicht mehr bei uns.
Du, Balou hat schon die Koffer gepackt.
Ja,
der will
das
gleich mit.
Auch, wenn ihr
das ist schon vor dem Zug. Und ich gehe mit.
Wirklich. Der würde sofort zu dir kommen. Und der würde uns nicht mal eine Postkarte schreiben, diese trolllose Arschloch. Nee, aber wir müssten ja trotzdem, also ich wüsste dann, ihm geht's gut. Das ist schon mal 50% der Saalmiete quasi. Aber die anderen 50% sind ja, wir müssen damit klarkommen, dass wir unseren Hund nicht mehr haben.
Richtig.
Und die Vorstellung hat uns zerrissen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich meinem Freund, hat er mal geheult? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, vielleicht hatte ich auch mal Tränen in den Augen bei der Vorstellung.
Aber es war nur eine Vorstellung.
Ja,
es gab keine Anzeichen dafür, dass euer
das
Sohn,
kind war ja, noch gar nicht
ja, hätte ja sein können, dass sie da irgendwas, im Bauch feststellen können.
Na,
oder?
Mein Freund hatte im Freundeskreis eine Geschichte, wo was Ähnliches vorgefallen ist und die mussten den Hund dann tatsächlich weggeben.
Ja, das ist krass, ey. Das, ich meine, klar, du entscheidest dich dann für dein Menschenkind, aber das ist ja auch ein Fellkind, ne? Oft hat man seine Tiere ja auch von Baby an und das ist ja dann, ja, du siehst die dann ja aufwachsen. Man, es ist ja so. Ich meine, da werden jetzt ganz viele wieder sagen, Tiere sind keine Menschen. Aber wenn du ein Tier hast, auch gerade wenn du es vom Baby an hast, dann hast du natürlich elterliche Gefühle für dieses Wesen. Also ist doch völlig normal. Und ganz ehrlich, wer das nicht hat, der tut mir auch ein bisschen leid. Ja, weil der offensichtlich die Kapazitäten seines Herzens überhaupt nicht ausgeschöpft hat bisher.
Süß.
Ja, ist doch so.
Ja. Genau, und aber weil du gerade sagst, ja, dann entscheidet man sich dann fürs Menschenkind schweren Herzens. Das war für uns so sehr keine Option, dass mein Freund wirklich schon gesagt hat, der hat mich ganz ernst angeguckt und meinte, also wenn das wirklich eintreten sollte, dann meinte er, nee, der kommt im Leben nicht weg, dann nehme ich mir eine Wohnung und zieh mit dem Hund in eine Wohnung und ihr kommt mich besuchen oder ich euch, dich und das Baby.
Du, das ist jetzt auch...
Das hat er ernst gemeint. Ja, und dann habe ich ihn aber auch angeguckt und gesagt... Nee, okay, aber also das wird auch nicht eintreffen. Wir geben den Hund nicht weg, aber das können wir auch nicht machen.
Aber das mit den zwei Wohnungen habe ich auch schon mal in Erwägung gezogen.
Ja, was macht
mit
man
der
dann,
Katzenallergie?
Ja.
Ja, damit du die halt noch, ich meine, die leben dann ja auch nicht ewig, leider, die Tiere. Du weißt ja dann, dass so ein Hund lebt, weiß ich nicht, ein Rassehund, ein großer, lebt ja meistens so 11, 12 Jahre, eine Dogge nur 8 Jahre. Und wenn du einen Mischling hast, die sind ja oft viel robuster, ne? Auch die großen, 14, 15, wenn du Glück hast, irgendwie so ein kleines Wuschelchen, hast du dann 16 Jahre, bei einer Katze genauso. 16, 18 Jahre, die älteste, die wir je hatten, war 22. Also es ist ja endlich. Du wirst ja, wobei bei den heutigen Scheidungsraten weiß man nicht, was länger andauert. Aber man muss Lösungen finden.
Ich hasse Lösungen finden.
Ja. Und man kann sich aber zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei Hundehaarallergie ist, aber bei Katzenhaaren kannst du dich wohl nur ganz schlecht desensibilisieren lassen, was ja bei Heuschnupfen, da haben wir ja gestartet im Gespräch,
das haben wir.
Ist es ja, glaube ich, möglich, ne, dass du dich desensibilisieren lassen kannst und auch Möglichkeiten hast. Ich bin keine Medizinerin, ich habe das selber nicht, deswegen jetzt nur so gefährliches Halbwissen wieder. Aber bei Katzenhaaren ist das wohl nicht möglich, weil die Desensibilisierung kann lebensgefährlich sein, weil das halt so einen Schock auslösen kann, dass du halt irgendwie, keine Ahnung, stirbst bei dem Versuch, dich zu desensibilisieren, ja. Und ich habe aber gestern hier in Berlin mit einer Freundin gesprochen, die dann sagte, ah, du musst nur Magnetresonanztherapie machen, dann geht das weg. So behandle ich meinen Heuschnupfen. Und habe ich gesagt, ne, als pragmatische Steinböckin ist das jetzt wieder so was an das Spooky, woran man glauben muss, dass man da irgendwie, ne, angeschlossen wird an irgendeinen Stromkreislauf und dann dreimal Huibu sagt und dann ist irgendwas weg. Dann sagt sie, nee, das sei alles total erwiesen und sie hätte das jetzt auch schon ganz viele tolle Erfahrungen gemacht und das würde auch gehen bei Katzenhaarallergie. Dann habe ich gesagt, ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil dann wäre das ja ein bisschen bekannter, wenn das helfen würde. Deswegen würde ich jetzt gerne unsere Besties fragen, das mal in die Kommentare zu schreiben, wo auch immer ihr uns gerade gehört, entweder eine E-Mail zu schreiben oder bei Spotify zu kommentieren oder bei unseren Instagram-Kanälen.
Oh ja, das finde ich eine super Idee.
Ich wüsste gerne, ob es bei euch positive Beispiele gibt, dass ihr eine Hundehaarallergie oder eine Katzenhaarallergie hinter euch gelassen habt durch eine bestimmte Art der Therapie.
Ja, das wüsste ich auch gerne.
Wüsste ich total gerne. Können wir auch dann im nächsten Podcast drüber sprechen.
Mhm.
Würde ich mich auch vorher noch mal so ein bisschen einlesen wollen, damit wir hier nicht irgendwelche, weißt du, komischen medizinischen Tipps geben, wo alle sagen, um Gottes Willen, was machen die da in ihrem Podcast? Aber es interessiert mich. Und es ist mir auch völlig egal, ob das was ist, woran man glauben muss. Ich würde dann auch daran glauben. Also beziehungsweise die Person, um die es dann gehen würde, da würde ich dafür sorgen, dass die daran glaubt.
Dass sie daran glaubt. Also ich weiß die Ergebnisse leider nicht mehr, aber ich weiß, dass ich noch angefangen hatte zu recherchieren, einfach nur um mental vorbereitet zu sein, ob man von so einer Tierhaarallergie wieder runterkommt quasi.
Und?
Ja, wie gesagt, ich weiß nur, dass ich es gesucht habe. Die Ergebnisse, ich erinnere mich nicht mehr. Es ist jetzt schon 2,5, 3 Jahre her.
Mhm. Ja.
Aber ich hatte das gesucht und in meiner Vorstellung war es immer so, dass ich dachte, ach, da muss man so ein Baby nur oft genug den Haaren aussetzen, dann kriegt sich das irgendwann schon wieder ein. Ist wahrscheinlich ein bisschen zu pragmatisch gedacht.
Ja, man hat doch auch immer eine Zeit lang gesagt, dass die, ich weiß aber auch nicht, ob das stimmt, auch wieder nur gefährliches Halbwissen, dass die Allergien so zugenommen haben bei den Kindern, weil, das war jetzt irgendwie der Kausalzusammenhang, wie gesagt, habe ich, glaube ich, auch nur gelesen, habe ich jetzt so im Hinterkopf, weil unsere Welt so keimfrei geworden ist. Weil wir so viel mit Desinfektionsmitteln arbeiten und mit Putzmitteln und weil das war eben früher noch nicht so, logischerweise. Und in unserer modernen Welt ist es aber so und die Babys und Kinder sind einfach nicht mehr den Dingen ausgesetzt, gegen die sie dann, was weiß ich, Abwehrstoffe oder abbilden können oder keine Ahnung, was da passiert oder sie einfach dran gewöhnen können, weil es die halt gar nicht mehr gibt. Ich weiß aber auch nicht, ob das
stimmt. Doch, das ist wohl so. Ich habe das nämlich dann auch in dem Zuge gelesen. Das weiß ich nämlich noch. Da müsst ihr jetzt aber auf die Studien- und Faktenlage nochmal gucken. Aber dass Babys und Kleinkinder, die mit Tieren im Haushalt groß geworden sind, die sind wohl tatsächlich ein bisschen resistenter und das nennt man wohl den Bauernhof-Effekt, weil die eben durch die Tiere viel mehr mit Keimen in Kontakt kommen. Ich dachte am Anfang noch, mit was für Keim soll der in Kontakt kommen? Wir sind doch keine dreckigen Leute. Ja. Der leckt aus der Hundewasserschüssel, der spielt mit den Fingern in dem Wasser vom Hund.
Hat
der
die
Hund
Haare im Mund.
Hat die Haare im Mund, der krabbelt oder läuft neben dem Hund her, der leckt ihm die Pfoten ab, der küsst ihn aufs Maul, auf den Bauch. Also der kommt schon mit Keimen in Berührung.
Also die Personen in meinem Leben, die dann so eine Katzenhaarallergie entwickelt haben, waren auch tatsächlich immer Personen, die vorher keine Katzen hatten, auch nicht in der Kindheit.
Ja.
Aber wahrscheinlich ist das auch nicht so richtig valide. Es gibt wahrscheinlich unter unseren Besties jetzt auch viele, die sagen, Moment, ne, ich bin mit Tieren aufgewachsen, vielleicht sogar auf einem Bauernhof und ich habe trotzdem diese Allergie entwickelt. Kann ja sein. Aber wenn es wirklich hilft, dann könnte ich auch vielleicht das anbieten. Also zunächst erstmal Menschen, in meinem Freundeskreis und dann könnte man daraus vielleicht auch eine ganz öffentliche Sache machen, dass alle ihre Babys einmal bei mir in den Schlamm werfen können auf dem Hof.
Das ist wie wenn der Papst einmal die Babys hält da bei der Audienz.
Einmal durch den Schlamm wälzen, einmal durch den Pferdestall krabbeln, durch den Hühnerstall krabbeln, überall so ein bisschen die Finger rein und dann in den Mund und so, weißt du, und dann nochmal durch die Gemüsebeete und Schädlinge und Schnecken und alles.
Keimhemmer.
Weißt du, mache ich so einen kleinen Parcours, lege ich dann an bei mir auf der Farm. So ein Desensibilisierungsparcours, der durch verschiedene Pfützen, Exkremente, Pflanzen, Samen, Gräser führt und dann wieder zurück, also endet am Auto. Und das ist dann
endet am Auto.
Das ist also ein Desensibilisierungsparcours.
Man sagt ja auch, das Auto gibt, das Auto nimmt.
Ja, und also wenn das hilft.
Und ist es eine umsatzsteuerpflichtige Leistung für die KonsumentInnen bei dir dann?
Ich denke, wenn das jetzt ein Geschäftsmodell werden würde, dann möchte der Staat auch an dieser Idee 19% verdienen.
Ach so, ist nicht 7, ist keine künstlerische
Leistung. Nee, ich glaube, es läuft nicht unter Lebensmittel.
Ja.
Und deswegen 19%, ja.
19%, okay. Mhm. Was kostet mich so eine Experience für meinen 3 Monate alten Lukas?
Da diese Idee ja jetzt gerade erst
geboren
wurde, muss ich das nochmal kalkulieren.
Ja.
Braucht man zum Beispiel Personal, um diesen Parcours zu unterstützen, weil wenn jetzt ganz kleine Babys kommen, muss man die ja vielleicht von Pfütze zu Pfütze befördern, weil sie noch nicht selber rumkrabbeln und sich reinsuhlen können. Dann muss man ja auch immer die Tiere animieren, auch in dem Moment dann da zu sein, wo halt leider das Kleinkind seine Finger ableckt.
Und Fäkalien abzusetzen.
Genau. Mhm. Und also das muss ich nochmal genau durchkalkulieren, wie das wäre. Aber jetzt mal ernsthaft, wenn das wirklich so wäre, dass das hilft, ne? Also diese Bauernhoftheorie, dann würde ich ja Eltern empfehlen, gerade denen, die in der Stadt leben, einfach mal, wenn die Kinder klein sind, Urlaub auf dem Bauernhof zu machen. Denn ganz ehrlich, da muss ich ja jetzt nicht ein Geschäftsmodell entwickeln. Das gibt es ja. Ja, es gibt ja ganz tolle, auch ferienmäßig, so Urlaube.
Aber meinst du, das
wo du,
reicht? So
ja,
10
weiß
Tage
ich nicht.
Irgendwie
das,
im Kuhstall,
das müssen wir jetzt eben nochmal für die
noch
nächste Folge recherchieren,
ne?
Wie das ist. Und vielleicht ist es ja auch ein Märchen. Oft hat man ja so Dinge im Kopf und dann stimmen die gar nicht oder sind mittlerweile schon widerlegt. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was unsere Besties jetzt sagen zu dieser Folge und dem Thema Allergien und ihren eigenen Erfahrungen dazu.
Und noch ein kleiner Tipp von Mutter zu Mutter, also zu euch, von Mutter zu Eltern. Egal in welcher Stadt ihr wohnt oder ihr, wenn ihr auf dem Land wohnt oder so, dann habt ihr das eh. Aber selbst in der kleinsten Popelstadt, nenne ich es mal, gibt es oft, das war mir überhaupt nicht klar, oder eher andersrum, in den großen vibrierenden Metropolen wie Berlin, es gibt super viele, ja wie nennen die sich, Streichelzoo ist falsch, weil es geht eben nicht darum, die Tiere auszubeuten, sondern zum Beispiel gibt es in Kreuzberg im Görlitzer Park so einen kleinen Hof, oder so ein Hof, die haben, glaube ich, Esel, Ziegen und Pferde. Und das sind so Kinder- und Jugendprojekte oft. Die Kinder lernen den Bezug zu Tieren, kümmern sich um die, füttern die und so. Und da darf man aber hin und die Tiere angucken und streicheln. Aber es ist nicht wie ein Zoo. Also es ist nicht so eine Ausbeutungsgeschichte. Und davon gibt es in Berlin mehrere. Das heißt, wer jetzt sagt irgendwie, keine Ahnung, das mit dem Ferien auf dem Bauernhof, das kriegen wir aus irgendwelchen Gründen nicht gestemmt. Es gibt in ganz, ganz vielen Städten so kleine Streichelzoos oder so Projekte, wo man mithelfen kann, ohne dass man es meiner Meinung nach weiß. Weil manchmal geht man um die Ecke und da steht auf einmal ein Esel. Ach, unser Bundeskanzler. Nee, aber da sind dann auf einmal so kleine Höfe oder irgendwie, ja, wie gesagt, in Berlin-Kreuzberg mitten im Görlitzer Park.
Ich bin die ganze Zeit, war Görlitzer Park, ist es auch wieder nur, ich hab's so
im Hinterkopf. Genau.
Ja, war das nicht eher der Park, wo man sich gegen Heroin desensibilisieren kann, weil da überall Spritzen in den Sandkästen liegen? War das
genau
nicht so?
Genau, und da gibt's auch Pferde.
Da gibt's Pferde?
Ja, die haben so Ponys und Esel. Und ich glaube, waren da auch Hühner und Ziegen auf jeden Fall. Vielleicht noch ein paar Schafe.
Mhm.
Und davon gibt es in Berlin zumindest, und ich weiß, dass es in vielen anderen Städten auch gibt, wo man es nicht denken würde, dass es es da gibt, mehrere von. Und wo man dann einfach, finde ich ganz toll. In manchen ist es auch so, dass man die Tiere nur von Weitem angucken darf quasi. Aber oft kann man auch irgendwie, wenn die zum Zaun kommen, da mal so ein kleines Ziegenhorn streicheln oder so. Immer ganz süß gemacht. Und auch nicht so kommerziell mit Eintritt und sowas alles. Mhm. Und dass da irgendwie dann 500 Leute stehen gegen eine Scheibe klatschen.
Das sind auf jeden Fall Erinnerungen fürs Leben. Ne? Also ich erinnere mich, dass wir da in Bad Lippspringe, wo ich gewohnt habe, am Teutoburger Wald, da konnte man im Winter immer die Rehe füttern. Mhm. Da ist man dann hochgefahren an so ein Gehege und da waren dann so Automaten, ich liebe ja Automaten, wie wir aus der letzten Folge wissen, und zwar keine Kaugummiautomaten, sondern es waren so Futterautomaten. Und da konntest du dann irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was das war, eine Mark oder so oder 2 Mark, weiß ich nicht mehr, oder 50 Pfennig reinstecken und dann kam da so eine Papierbox raus, die du so öffnen konntest, und da war da so Pelletfutter, also Kraftfutter drin. Und dann konnte man seine Hände durch so einen Wildzaun stecken und dann sind die Rehe gekommen und haben das halt aus der Hand gefressen. Und ich weiß jetzt noch, ich habe das so richtig bildlich vor mir, wie die da vor mir standen, und ich weiß jetzt noch, wenn ich dran denke, wie das Gefühl war, wenn diese kalte, nasse Nase auf meiner Hand war, um da die Pellets so rauszusammeln. Ja. Das war so schön, da muss ich so oft dran denken, und als ich dann neulich in Lappland war, waren ja so viele Rentiere, ne? Und die habe ich dann auch gefüttert mit so Moos, und ich habe mich erinnert, ich bin ja jetzt 50, an diese Situation, als ich 6 Jahre alt war und die Rehe gefüttert habe. Insofern ist es nicht nur gut gegen Allergien, wir wissen ja noch gar nicht, ob es hilft, ne? Es ist ja jetzt unser gefährliches Halbwissen. Was wir aber auf jeden Fall sagen können, ist, dass es gut ist fürs Herz und für die emotionale Entwicklung, wenn man Kindern das ermöglicht, wenn sie noch klein sind.
Ja, absolut.
Ja, deswegen. Aber ich glaube, Menschen, die ihren Kindern sowas nicht ermöglichen, hören unseren Podcast auch gar nicht.
Glaubst du?
Ja.
Okay.
Ich glaube, dass viele so den Podcast hören, weil die auch so wissen, so wie ich so lebe, ne? Wobei, es sind ja auch welche dabei, die so wissen, wie du lebst.
So, war wieder eine tolle halbe Stunde hier, Judith. Das soll es gewesen sein für diese Woche. Ich bin gespannt, welche Abenteuer auf Stadt und Land uns in den nächsten 7 Tagen
I love you übrigens
begegnen werden. Wir werden uns darüber updaten. Nächsten Freitag wieder bei Barbri und Rakas, was war los hier gewesen. Vorher haben wir aber noch einen Podcast-Tipp für euch. Und zwar klingt das wie die Beschreibung, Judith, was du für mich bist. Es geht nicht um den Podcast Mein Mensch.
Oh, das hast du jetzt aber schön. Das ist ein Kompliment, das hast du sehr schön gesagt, weil in der Podcast-Serie Mein Mensch geht es um Begegnungen, die das Leben verändern. Mhm. Das heißt, also, ich habe dein Leben verändert.
Du hast wirklich mein Leben verändert. Ohne dich würde ich nicht jede Woche hier sitzen und arbeiten müssen.
aber es gibt noch wirklich spektakulärere Dinge, die da erzählt werden und Geschichten. Ne? Zum Beispiel über einen Bischof, der von all seinen Ämtern zurückgetreten ist, als er eine ganz besondere Frau getroffen hat.
Ja, oder James aus Dallas zum Beispiel, der nur überlebt hat, weil er eine Stammzellenspende von einem unbekannten Mann aus Sachsen-Anhalt bekommen hat. Mhm. Finde ich, klingt erstmal, da wäre ich erstmal aufmerksam, wenn man eine Spende aus Sachsen-Anhalt bekommt, aber es hat das Leben von James verändert. Oder zum Beispiel auch Naila, die nie gelernt hat, Nein zu sagen und dann durch eine Nachbarin zu sich selbst gefunden hat. Also es sind ganz berührende und bewegende Geschichten. Manchmal ist es was ganz Kleines. Nee.
Wie die mexikanische Minigurke.
Durch ihre Nachbarin zu sich gefunden hat. So kleine Begegnungen halt, ne?
Genau. Und diese und viele andere Geschichten, die werden eben erzählt und präsentiert in Mein Mensch, Begegnungen, die das Leben verändern. Und da gibt's ab sofort wieder jeden Mittwoch eine neue Folge in ARD Sounds. Und den Link, den findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt sie gerne weiter an eure besten FreundInnen, KollegInnen oder diesem einen Kontakt mit dem peinlichen WhatsApp-Status. Folgt dem Podcast jetzt, dann verpasst ihr keine neue Folge. Sie landet automatisch in eurem Feed.
Ja, aber ihr habt ja auch eine Aufgabe, ne? Ihr kommt hier nicht so einfach davon. Also wenn ihr zum Beispiel wollt, dass Judith und ich einen Viral Trend besprechen, irgendwas, was euch aufgefallen ist, oder ihr habt eine Schlagzeile, wo ihr sagt, Das ist eine Headline, da wüsste ich jetzt gerne mal, was Ariana und Judith dazu sagen. Dann schickt sie uns.
Genau, und dann schreibt ihr uns an barbori@swr3.de.
Freuen wir uns sehr, von euch zu hören.
Das war Barbori und Rakas, ein ARD-Podcast von SWR 3 vom SWR. Ihr findet uns in der ARD Sounds App. Hosts Ariana Barbori und Judith Rakas. Redaktion Anna-Maria Meister und Annika Binger für SWR 3. Franziska Malik, Marie Niemann und Gissi Winkler für Mit Vergnügen. Produktion Gissi Winkler. Außerdem beteiligt Jo Bischofberger und Marc Bürkle.